NDR Info. Norddeutschland.
Mit Birgit Hasselbusch willkommen. Dreimal K, unsere Themen. Koalition, Kino, Krokusse. Wieso in Hamburg immer noch keine Koalitionsentscheidung? Wie sich die Kinos in Mecklenburg-Vorpommern seit Corona schlagen und was einem in Husum blüht? Und in Celle, denn dort treffen sich heute und morgen die niedersächsischen Grünen zu ihrem Landesparteitag. Die Delegierten wollen im Kongresszentrum der Stadt beraten. Felix Tenbaum mit Einzelheiten.
Es ist schon das dritte Mal innerhalb eines halben Jahres, dass die niedersächsischen Grünen zusammenkommen. Und wie bei den letzten Landesdelegiertenkonferenzen auch diesmal im Fokus die Bundespolitik. Welche Lehren zieht die Partei aus der vergangenen Bundestagswahl für ihre weitere Arbeit und wie soll die neue Rolle in der Opposition im Bund ausgestaltet werden? Dazu wird die Bundesvorsitzende Franziska Brandner in Celle sprechen. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl war ja nicht so ausgefallen, wie viele Grüne es sich erhofft hatten. An der Basis gab es in Niedersachsen immer wieder Kritik am Kurs der Bundespartei, weil in der Ampel zu wenig grüne Politik gemacht worden sei. Auf der Tagesordnung in Celle steht aber auch die Neuwahl der grünen Landesspitze. Insgesamt gibt es 5 Bewerberinnen und Bewerber. Der Co-Vorsitzende Ala Alhamwi kandidiert nicht mehr, weil er in den Bundestag einzieht. Seine Amtskollegin Greta Garlichs möchte ihre Arbeit aber gerne fortsetzen. Auf NDR Info verwies sie auf die erfolgreiche Arbeit der niedersächsischen Grünen in der Landeskoalition mit der SPD in den vergangenen 2,5 Jahren.
Nicht immer die lauteste Koalition ist immer die beste Koalition. Wir hier in Niedersachsen haben es geschafft. Wir sind gestartet auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ging das zweite Jahr. Zwischendurch hatten wir hier in Niedersachsen auch das Weihnachtshochwasser und viele andere Herausforderungen zu meistern. Und wir haben es bislang sehr, sehr gut geschafft, auch das Land sicher durch die verschiedenen Krisen zu steuern. Jetzt allerdings wird es eben auch die große Aufgabe sein, auch zur Halbzeit auf die nächsten 2,5 Jahre zu blicken und dort eben auch das leider schwindende Vertrauen der Bevölkerung auch in Politik wieder zu stärken, in Demokratie zu stärken und da unseren Einsatz noch sichtbarer zu machen.
Die jüngsten Entscheidungen im Bund zum Sondervermögen für Infrastruktur und die Änderung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben begrüßte Garlichs.
Für uns war ganz besonders wichtig, dass es jetzt eben auch Investitionen in unser Land gibt. Bei uns in Niedersachsen geht es auch eben um den Netzausbau, darum, dass wir als Land gut aufgestellt sind, eben auch für die Zukunft. Auch die Verankerung von Klimathemen im Grundgesetz, da gehen wir davon aus, dass es das Land ganz besonders nach vorne bringen wird, jetzt auch diese Herausforderung des Klimaschutzes zu meistern.
Bis morgen Abend wollen die Grünen entscheidende Weichen für die nächsten beiden Jahre stellen. 2026 finden in Niedersachsen nämlich Kommunalwahlen statt. Der neue Landtag soll 2027 gewählt werden.
Um 14 Uhr geht in Celle der Landesparteitag der Grünen in Niedersachsen los. Und wie sieht's politisch in Hamburg aus? Knapp 3 Wochen nach der Bürgerschaftswahl ist noch immer unklar, wie die Stadt künftig regiert wird. Die SPD hat ihre Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen überraschend vertagt. Oliver Wuttke weiß mehr.
Weiter rot-grün oder erstmals in Hamburg rot-schwarz? Für beide Varianten gäbe es rechnerisch eine Mehrheit. Und Mitte der Woche schien diese Richtungsentscheidung zum Greifen nah. Da hatten die Unterhändler der SPD schon 2 Sondierungsrunden absolviert und insgesamt 4 Stunden mit Vertretern der CDU gesprochen, sogar 5 Stunden mit den Grünen. Doch die spätestens für gestern erwartete Entscheidung des SPD-Vorstands blieb aus. Vieles spricht für eine Fortsetzung von Rot-Grün, nicht zuletzt, dass es unter den SPD-Anhängern die mit Abstand beliebteste Option ist. Aber offenbar wurde hinter verschlossenen Türen noch hart mit den Grünen gerungen. Die hatten zu Beginn darauf gepocht, dass beide Parteien gleich hohe Verluste erlitten hätten und sahen keinen Grund, auf Senatsposten zu verzichten oder schmerzhafte Kompromisse einzugehen. Über den letzten Verhandlungsstand wird nun heute Abend der komplette SPD-Vorstand informiert. Anschließend soll entschieden werden, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.
Endlich ist es vorbei. Das werden sich Pendler denken, die aus Richtung Norden mit der Bahn nach Hamburg fahren. Denn mehrere Wochen lang hatten Bauarbeiten im Großraum der Stadt dafür gesorgt, dass Züge auch in Schleswig-Holstein nicht fahren konnten, wie geplant. Jetzt stehen die Arbeiten laut Bahn vor dem Abschluss. Johannes Tran hat die Infos dazu.
Aufatmen kann zum Beispiel, wer mit den Linien RE7 und RE70 unterwegs ist, also zwischen Kiel und Hamburg bzw. Flensburg und Hamburg. Denn diese Züge, die konnten wegen der Bauarbeiten Arbeiten in den vergangenen Wochen nicht bis nach Hamburg durchfahren und Passagiere mussten deshalb am Bahnhof Pinneberg aussteigen und dann die S-Bahn Richtung Hamburg nehmen. Jetzt ab dem Wochenende fahren die Züge wieder größtenteils wie gewohnt, erklärt die Bahn. Und auch der Verkehr auf der Linie RE6 zwischen Westerland-Sylt und Hamburg, der soll laut Bahn wieder regulär laufen. Heißt also, für viele Passagiere aus Schleswig-Holstein geht's ab sofort wieder schneller direkt in die Hansestadt.
Kann das Ziel bis zum Jahr 2030 erreicht werden, 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, bezahlbar? Ein Teil der Lösung könnte Energy Sharing sein, sagen Experten, also Energiegemeinschaften, die zusammen Strom erzeugen und ihn untereinander teilen, ohne auf die klassische Energieversorgung angewiesen zu sein. In Deutschland nicht erlaubt bisher, aber die Gemeinde Barkum in Niedersachsen probiert es gerade ein Jahr lang aus. Einmalig in der Form in Deutschland. Josephine Lütke war vor Ort.
Räumst du zwischen ein? Oh, super. Stellst du dann auch an, die müssen voll sein, ne?
Ein Topf Nudeln kocht auf dem Herd. In der Pfanne brutzelt Hackfleisch. Der Geschirrspüler läuft und nebenan die Waschmaschine. Das ist Alltag bei Familie Tebbe in Barkum im Landkreis Vechta. 4 Kinder, 2 Erwachsene. Energieverbrauch pro Jahr rund 5000 Kilowattstunden. Die Familie von Ingrid Tebbe ist eine von 40 Teilnehmern, die an dem Energy Sharing Projekt in Barkum teilnehmen.
Also mich reizt es natürlich, dadurch, dass wir keine eigene Solaranlage haben, die sich bisher finanziell, aber auch von der Ausrichtung her, die Dächer sind nicht optimal dafür geeignet. Aber ich weiß, ausreichend Nachbarn oder in der Gemeinde haben ausreichend Personen Solaranlagen. Und die werden immer mal einen Überschuss produzieren.
Ein paar Kilometer weiter wohnt genau so eine Person. Jens Weber mit seiner Familie auf dem Dach, eine Photovoltaikanlage. Überschuss im vergangenen Jahr 4500 Kilowattstunden. Sie wurden ins Netz eingespeist.
Ja, also besser wäre es natürlich, wenn es in der Genossenschaft dann bleibt, dass man es dann an Leute geben kann, die jetzt zum Beispiel keine Solaranlage haben und dass man das untereinander verteilen kann. Vielleicht so einen netten Preis, sodass beide davon profitieren.
Und genau das testen sie aktuell hier in Barkum. Ein intelligentes Messsystem berechnet genau, wie viel Energie in der Gemeinschaft aktuell zur Verfügung steht und wie viel verbraucht wird. Jeder Teilnehmer kann die Daten des eigenen Haushalts und der Gemeinschaft auf einer App nachvollziehen. Da ein solches Teilen von Energie in Deutschland bisher nicht erlaubt ist, wird der Strom nicht real verteilt. Es gibt fiktive Abrechnungen, ein bisschen echtes Geld als Bonus. Damit das Ganze klappt, haben sich die Gemeinde Barkum, die örtliche Energiegenossenschaft, der Versorger EWE und das österreichische Unternehmen Neom zusammengeschlossen. Die Österreicher stellen die technische Infrastruktur. Ihr Ziel, die Energiewende und vor allem Unabhängigkeit, sagt Thomas Nenning.
Der Grundgedanke, dass man dem Bürger die Möglichkeit und Bürgerinnen die Möglichkeit gibt, selbst Energie zu handeln. Weil ich kann über den Gartenzaun meinem Nachbarn einen Korb Äpfel geben, aber ich kann ihm nicht meinen Strom verkaufen. Sobald der Strom ins Netz hineingeht, ist er auf einem internationalen Markt von internationalen Ereignissen beeinflusst.
In Österreich sind Energiegemeinschaften seit rund 4 Jahren möglich. 100 bis 200 Euro spart jeder Haushalt davon pro Jahr. Die Gründe? Günstigere Netzentgelte, ein niedriger Strompreis, auf den sich die Gemeinschaft selbst einigt. Ein weiterer möglicher Vorteil?
Wir denken darüber nach, wie kann man den Strom hier vor Ort möglichst viel nutzen. Wenn er viel vor Ort genutzt wird, muss er nicht nach Bayern geschickt werden oder nach Süddeutschland. Und daher ist es am Ende vermutlich auch netzdienlich.
Sagt Jan Heuer von der Energiegenossenschaft Barkum. Auf dem Dach des Rathauses wird gerade eine neue PV-Anlage aufgebaut, eine von vielen. Erneuerbare Energien sind in der 6000 Einwohnergemeinde seit Jahren ein Thema. So werden unter anderem fast alle kommunalen Gebäude über Biogas beheizt. 3 Windräder werden in Teilen von der Genossenschaft betrieben. Und nun eben das Energy Sharing Pilotprojekt. Bürgermeister Tobias Aferbeck wirkt schon ein bisschen stolz.
Es ist natürlich für uns ein tolles Prestige zu sagen, Wir zeigen schon mal, wir lernen daraus und haben vielleicht dann schrittweit die Nase vorn. Aber am Ende geht es darum, das Ganze auszurollen, weil die Problematiken der Akzeptanz haben wir alle.
Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Was man schon jetzt sagen kann, technisch funktioniert Energy Sharing, wenn es eine stabile Mobilfunkverbindung für die Messgeräte gibt. Und die Teilnehmer?
Also wir können nicht den ganzen Tag nur mit Kohlestrom arbeiten und da muss man einfach Alternativen schaffen. Und wenn man das zusammen schafft, dass man Strom und auch Wind und vielleicht sogar später mit Speichern und so arbeiten kann, dann ist das natürlich eine tolle Sache.
Sagt Jens Weber, der Besitzer der Solaranlage. Und auch die Familie von Ingrid Tebbe wäre dabei, wenn es in Barkum eine echte Energy-Sharing-Gruppe gäbe. Doch nun ist erst einmal die Politik gefragt, denn sie muss dafür die gesetzlichen Grundlagen schaffen.
Samstag, der 22. März ist heute. Und als vor 5 Jahren die Covid-Pandemie Deutschland erreichte und Lockdowns im Land für Schließungen von Läden, Restaurants, Kultureinrichtungen sorgten, waren auch die Kinos betroffen. Haben die sich inzwischen davon erholt? Dagmar Lemke hat in Beutzenburg und Wismar in Mecklenburg-Vorpommern nachgefragt.
Treppe hoch, Treppe runter. Die Beutzenburger Kinochefin Sarah Puchert läuft zwischen dem kleinen Saal unten und dem großen Saal oben hin und her. Im Juli 2021, im zweiten Corona-Jahr, hat sie das kleine Programmkino mitten in Beutzenburg übernommen. Die Corona-Krise war ihre erste Herausforderung.
Ich weiß, ganz am Anfang starteten die Minions in diesem Sommer und sie haben uns überrannt. Und es war ein ganz volles Kino und es war ganz toll. Dann waren die Minions aber weg und dann waren auch die Gäste wieder weg.
Hallo Christian.
Christian Lemm ist der alte Geschäftsführer. Er hat die Beutzenburger Lichtspiele durch die 2 Lockdowns geführt, hilft regelmäßig aus. Vor Corona 2019 hatte sein Haus das beste Kinojahr erlebt mit 24.400 Besuchern. Und dann der Absturz auf 6.500 Besucher im Jahr danach. Schmerzlich war nicht nur der Lockdown für ihn.
Schlimmer war eigentlich, als das Kino wieder aufgemacht hat, dass es halt sehr, sehr langsam anfing. Und schlimm war natürlich, dass die Leute sich angewöhnt haben zu streamen.
93 Jahre Kinotradition in Beutzenburg. Die Stadt steht hinter dem Kino, erhöht die Zuschüsse. Fördermittel kommen auch von Land und Bund. Aber Sarah Puchert braucht auch die Besucher.
Wir haben halt einfach festgestellt, das Kino muss sich einfach neu erfinden. Wir sind einfach auch dafür da, Special Events zu machen, tolle Live-Einzelveranstaltungen, Konzepte zu entwickeln. Und da haben wir tatsächlich seit 2021, 2022, haben wir da auch jetzt einfach wirklich eine ganz, ganz tolle Stammgastschaft bei solchen Dingen wie dem Musikfilmtag. Der ist immer am 13. Jeder weiß das und die Gäste kommen einfach, egal welcher Film läuft.
Von Beutzenburg an der Elbe bis zur Hansestadt Wismar sind es 100 Kilometer. Dort steht im Kino Sinister Theaterleiter Andreas Brüter hinter der Kasse. Es ist viel zu tun. Kinotag und 2 Blockbuster locken Teenies, aber auch die Ü50 in das Kino. Mit 4 Sälen und etwa 500 Plätzen. Corona für Andreas Brüter, Vergangenheit.
Also mit Corona hat jetzt irgendwie nichts mehr zu tun. So absolut nicht, darüber sind wir hinweg. Ist auch gut gestartet schon nach Corona, nachdem wir beschlossen hatten, dann wieder anfingen und sind alle wieder gekommen.
Das Lichtspielhaus gehört zum Marktführer Sinister. Die Kette betreibt bundesweit über 40 Häuser. Zahlen gibt Sinister keine heraus. Aus wettbewerbstechnischen Gründen, heißt es. Nur so viel? Auch sie liegen noch unter 2019, hätten sich aber gut stabilisiert, so das Unternehmen. Die Delle 2024 hat dem Unternehmen zufolge nichts mit Corona zu tun. Es habe alle Kinos erwischt.
Zum Beispiel hatten wir ja vor ein paar Monaten noch damit zu tun, dass in Hollywood, da haben ja die Produzenten und dann die Schauspieler und Drehbuchautoren und so haben ja dann alle gestreikt und dadurch kamen halt aus Hollywood keine Filme nach. Diese Filme kommen jetzt, verschiebt sich das halt ein bisschen.
Auch Sinister setzt in Wismar auf Zielgruppenkino, so der Kinochef.
Wir haben jetzt zum Beispiel japanische Anime-Filme. Die Reihe ist sehr erfolgreich. Die Live-Veranstaltungen zum Beispiel, Opern-Übertragung oder Ballett-Übertragung, live aus New York, London, woher auch immer, die werden jetzt halt sehr gut angenommen.
Das Kino verbindet mit der Welt. Und so rappelt sich auch das Landkino in Beutzenburg wieder hoch. In diesem Jahr will Sarah Puchert mit ihrem kleinen Team wieder die magische Besucherzahl von 2019 knacken. Sie hat allen Grund zu hoffen, wie Stammkundin Hannelore beweist.
Ich danke auch. In 14 Tagen 3 Filme gesehen. Das hast du gut hingekriegt.
Ja, super. Ja. Da bauen wir drauf auf, ne?
Ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
Ja, bis Tschüss. Zum nächsten Mal, Hannelore. Ja. Danke.
Vom Kino zum Krokus, das Fest dazu in Husum. Auch in diesem Jahr farbenfroh, abwechslungsreich. Die Millionen Krokusse rund ums Schloss sorgen für eine lilafarbene Kulisse. Und Bürgermeister Kindler hat das Fest vor gut einer Stunde offiziell eröffnet. Birte Steuer erzählt, was passiert.
Ein Highlight ist die Krönung der neuen Krokusblütenmajestät. Sie findet gleichzeitig mit der Eröffnung statt. Am Nachmittag dürfen sich Gäste auf das Anschneiden der Krokusblütentorte freuen, eine Tradition des Festes. Zudem bietet der Kunsthandwerkermarkt im Schlosshof an beiden Tagen zahlreiche kreative und handgefertigte Produkte von rund 50 Kunsthandwerkern. Musikliebhaber kommen bei Live-Musik voll auf ihre Kosten und erstmals wird am Sonnabendnachmittag auch ein Poetry Slam auf dem Marktplatz veranstaltet. Der Sonntag beginnt in der Husumer Neustadt mit dem Wettbewerb um die Norddeutsche Meisterschaft der Floristen, bei der sich die Teilnehmer verschiedenen Disziplinen stellen müssen. Dazu gehört unter anderem auch das Binden von Blumensträußen. Diese werden anschließend versteigert. Zwischen 12 und 17 Uhr können Besucher in Husum nicht nur das Fest genießen, sondern auch noch shoppen.
Das Krokusblütenfest in Husum ist losgegangen. Hoffentlich blüht Ihnen ein schöner Tag. Das nächste Update aus Norddeutschland wieder um 14.40 Uhr.